Die Versuchungsgeschichte im vierten Kapitel des Matthäusevangeliums zeigt unmittelbar vor dem heutigen Text die Taufe Jesu. Das erste öffentliche Deklariertwerden Jesu durch Gott, den Vater. Und diese Versuchungsgeschichte, die unmittelbar darauf folgt, zeigt exemplarisch, welche Versuchungen auch auf uns zukommen können. Jesus wurde getauft. Der Himmel tut sich über ihm auf. Gottes Stimme hört er: Du bist mein geliebter Sohn. Eine unglaubliche Hochstimmung muss Jesus da erfüllt haben. Und dann kommt der Umschlag: Hunger, Durst, Wüste. Ist Jesus eventuell aufgebrochen zu Meditationswochen, zur Einkehr, zu sich selber zu kommen? Nein, nicht zur Erfüllung von modernen Meditationsbedürfnissen. Nicht dazu führt ihn der Heilige Geist in die Einsamkeit, sondern um versucht zu werden. So sagt der Evangelist Matthäus. Ja, er soll, er muss erprobt werden. Wir kennen vielleicht aus eigener Erfahrung auch Dämonisches in neben uns und erleben es möglicherweise bei anderen Menschen. Dazu brauchen wir auch nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten hören. Aber solche Erfahrungen wird bei uns heute meist psychologisch interpretiert und gekappt. Dabei wissen wir, es gibt das Gute und es gibt das Böse. Es ist ja unübersehbar. Gott sei Dank, können wir sagen, haben auch wir die Taufgnade. Leider führt aber die Taufe auch nicht in einen Raum, in einen Lebensraum, der frei wäre von jeglicher Versuchung. Aber in der Taufe ist uns der Geist geschenkt, der uns nicht verlässt. Er hat auch Jesus nicht verlassen, wie wir hörten. Der Geist ist es, der die Initiative dann ergreift. Er führt uns, wenn wir nicht mehr ein- und auswissen. Auch oft führt er uns, wohin wir nicht wollen, und gibt uns so die Chance, den aufrechten Gang im Glauben zu lernen, zu reifen. Ohne solche Wüstenerfahrungen der scheinbaren Gottesabwesenheit, wer kennt sie nicht, immer wieder mal in seinem Leben, auch die großen Heiligen wurden zutiefst dadurch erschüttert oft. Denken Sie an Mutter Teresa. Ohne diese werden wir keine mündigen Christen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir beten, auch heute wieder im Vater unser, im Gebet des Herrn, und führe uns nicht in Versuchung, dann beten wir immer aufgrund der Erfahrung Jesu mit, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist der Geist Gottes, der uns für uns eintritt. Aber schauen wir auf das Evangelium. Worin besteht nun die erste Versuchung Jesu? Natürlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein. Worin die Versuchung aber zutiefst besteht, wird in dem kleinen Wörtchen deutlich, mit dem der Satan seinen Satz beginnt. Wenn du Gottes Sohn bist. Jesus ist Gottes Sohn. Das wurde ihm in der Taufe zugesagt. Du bist mein geliebter Sohn. Aber Jesus soll nun den Beweis dafür jetzt liefern, dass er Gottes Sohn ist, mit Wundertätigkeiten. Und darauf antwortet Jesus: Nein, es genügt, aus Gottes Wort zu leben. Das ist auch uns gesagt. Es braucht keinen weiteren Beweis. Ja, Brot ist notwendig für unser Leben, aber die eigentliche Lebenskraft empfängt der Mensch aus dem Wort Gottes. Das stärkt ihn, das hilft ihm in Zeiten geistlicher Dürre. Und deshalb sind wir auch hier, deshalb nähren wir uns immer wieder neu durch die heilige Eucharistie und durch das Wort Gottes, das uns Mut macht, das uns aufrichtet, weil es so eine große Erfahrung der Menschheitsgeschichte ist. Das Wort Gottes, es ist Fleisch geworden. Auch in der zweiten Versuchung geht es um den Glauben, um den Beweis des Glaubens. In spektakulären Zeichen. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Als Sohn Gottes ist es dir doch eine Kleinigkeit zu zeigen, wie zuverlässig Gottes Wort ist und welche Kraft es hat. Wieder zeigt das Wörtchen wenn die Falle an. Die Sohnschaft ist nicht zu beweisen, für Jesus nicht und für uns ebenso wenig. Weder Gottes Existenz noch die Kraft seines Wortes können wir beweisen und wir sollen es auch nicht beweisen wollen. Höchste Alarmstufe ist angesagt, wenn das versucht wird. Denn Gott beweisen zu wollen, sei es philosophisch oder durch Wundertaten, das degradiert geradezu Gott, macht ihn zu einem verfügbaren Objekt. Ich schaffe es, dass die Welt sieht, dass Gott Gott ist. Gott ist keine Vase. Gott gibt es nicht, wie es eine Vase gibt. Gott ist Geist. Und Gleiches gilt es für das Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes. Hätte Jesus diesen Beweis angetreten, was von ihm später ja noch einmal am Kreuz gefordert wird, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Hätte Jesus sich darauf eingelassen, hätte er seine Aufgabe verfehlt. Die besteht ja gerade darin, sich ganz und gar Gott anzuvertrauen und seinen Weg in Gehorsam anzuvertrauen. Wenn, so beginnen oft die Anfragen auch an unseren Glauben, wenn du wirklich Christ bist, dann müsstest du eigentlich, wenn die Kirche wirklich Kirche wäre, dann müsste sie doch. Wir selbst stellen ja oft die Wenn-Frage in Notsituationen, persönlichen oder in kollektiven. Wenn Gott allmächtig ist, dann müsste er doch eingreifen in der Ukraine. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er doch nicht zulassen, dass so viele Frauen vergewaltigt werden. Wenn es Gott gibt, warum müssen so viele Kinder leiden und werden verschleppt? In Stunden der Angst, im Gespräch mit verunsicherten Menschen, werden diese oder ähnliche Fragen oft gestellt oder wir stellen sie uns selber. Es ist der Geist selbst, der uns in die Wüste, das ist Wüste auch bei uns, wenn wir da so unsicher, ängstlich werden, der Zweifel und Verlorenheit und der Anfechtung, die bis in die Substanz des Glaubens gehen kann. Ich erlebe es in manchen Gesprächen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, Gott zu verteidigen, ihn beweisen zu wollen, sein Handeln erklären zu wollen. Nein, in der Anfechtung merken wir erst, dass allein das Wort Gottes der Grund ist, auf dem wir sicher stehen, den uns die Kirche getreu bewahrt hat seit Jesu Zeit. Und die Rede und Antwort geben kann, die Schrift, die vom Geist Gottes inspiriert ist. Und unzählige Glaubenszeugen vor uns haben es getan und daraus Kraft bezogen. Die dritte Versuchung unterscheidet sich deutlich von den zwei ersten. Jetzt übernimmt der Versucher ganz und gar die Initiative. Er zeigt nicht nur, wo es lang geht, sondern zeigt unverhohlen, wer die Macht in der Welt hat und über die Welt. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Ein wahrhaft teuflisches Angebot. Einen einfachen Kniefall, kaum mehr verlangt der Versucher. Mehr erwartete auch Hitler eigentlich nicht. Und viele interpretierten diese Forderung nach dem Kniefall als einen Ritus ohne religiöse Bedeutung. Aber das Herz bleibt doch rein. Und mit diesem Selbstbetrug retteten sich viele in der Nazizeit und ihre Position. Kniefall vor Hitler. Wie reagiert Jesus, der später sagen wird, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Er reagiert sehr harsch, weg mit dir, Satan. Und diesen Satz schleudert Jesus später auch dem Petrus entgegen, als dieser ihn vor dem Leidensweg warnt. Zum Schluss nochmal die Frage, was hat das mit uns zu tun? Die Frage nach der Anbetung, der rechten Anbetung, berührt den Kern des Bundes von Gott und Mensch. Es geht um das rechte Verhältnis zu Gott und vielleicht noch mehr um das, was der Mensch von sich selber denkt. In der Anbetung ist der Mensch gewissermaßen ganz beim Du Gottes, schutzlos, um interesselos Gott um seiner selbst willen zu würdigen, zu danken, zu loben. Anbetung bedeutet, dass der Mensch als Geschöpf Gottes die eigene Abhängigkeit von Gott erkennt. Und anerkennt, nicht leicht in unserer Zeit, wo es vermeintliche Freiheit gibt. Und es ist verrückt, umso mehr ich dieser Abhängigkeit Gott gegenüber zustimme, umso mehr wächst meine Freiheit. Pater Alfred Delp verweigerte den Kniefall vor Hitler. Kurz vor seiner Hinrichtung an Lichtmess 45 schrieb er mit gefesselten Händen, wir kennen es, das gebeugte Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind die beiden Urgebärden des freien Menschen. Brot ist wichtig, schreibt er, die Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und unverratene Anbetung. Die kommenden 40 Tage können eine gute Gelegenheit sein, sich in diese Haltung der Anbetung Gott gegenüber, du mein Alles, einzuüben, loszulassen, transparent zu werden für seine Kraft, für seine Vergebung, für seine Liebe. Nutzen wir diese Zeit. Sie ist Gott geschenkt und sie führt uns zu Gott. Amen.